warst du auf irgendwelchen Kreuzfahrten engagiert. Da gab es Frauen, die haben ihre Hochzeitskleider mit an Bord genommen, weil die fest der Meinung waren, dass wir jetzt auf dieser Tour vom Kapitän dann getraut werden können.
Feier!
Also da gab es auch ganz schlimme Szenerien dann in dem Moment, wo die Bild-Zeitung mich ja dann geoutet hat.
Patrick Lindner wurde 1999 unfreiwillig geoutet. Nach jahrelangem Versteckspiel war er in der Schlagerbranche doch der absolute Frauenschwarm und Schwiegermutterliebling. Und nach dem Outing ist dem Münchner erstmal alles um die Ohren geflogen. Seine Karriere stand auf der Kippe. Wie hat er dann doch die Kurve gekriegt? Wie sieht er sein Zwangsouting heute? Und wie kam es eigentlich zu diesem jahrelangen Versteckspiel? Darüber haben wir gesprochen, aber auch über gutes Essen und über ein gescheitertes Ständchen für Mireille Mathieu. Ich wünsche viel Spaß mit Patrick Lindner.
Assenheimers Promi Talk von SWR 4.
Patrick, herzlich willkommen. Ich freue mich unheimlich, dass du da bist.
Jörg, also ich kann das nur zurückgeben. Ich freue mich auch.
Mein erster Gedanke war sofort und direkt und ehrlich, du siehst wunderbar aus, fit und gesund. Und ist das jetzt Disziplin und Sport oder auch ein guter Schneider, der dich hier so erscheinen lässt?
Alles in einem, sage ich jetzt mal. Nein, ich weiß es nicht. Also ich tue jetzt nichts großartig dazu, dass ich mir denke, ja, da liege ich größtenteils Wert drauf. Sport ist für mich eher so, dass ich sage, naja, also ich war jetzt noch nie so die große Sportskanone. Mhm. Aber ich sage jetzt mal, es sind vielleicht 80% Gene.
Gut, wenn man darauf bauen kann, ist natürlich großartig, weil viele quälen sich ja schon und sagen, tägliches Workout und hier und da reduzieren und da aufpassen, was das Leben dann gerade für einen Genussmenschen wie dich vielleicht auch ein bisschen freudlos machen könnte.
Ja, also gebe ich dir hundertprozentig recht. Sollte man auch immer irgendwie so im Auge haben. Ich finde es immer großartig und bewundere diese Menschen, die sich da wirklich so irgendwie immer wieder hinquälen können. Ich sag mal so im Kleinen alles in allem so ein bisschen was von jedem, von jeder Sache, ganz in Ordnung.
Gut, ich habe gerade Obelix kennengelernt, das ist euer kleiner Hund, ja, der aussieht wie Idefix, mit dem gehst du dann schon raus und da ist dann Bewegung ja auch garantiert. Ja,
bei jedem Wind und Wetter, so wie jetzt heute zum Beispiel, also ja, nein, der Hund muss natürlich raus und das ist schon ganz gut, dass man eben auch mit so einem Tier gezwungenermaßen dann so ein bisschen mehr an die frische Luft kommt. Mhm.
Ja. Jetzt habe ich vorher gesagt, der Genussmensch Patrick Lindner stimmt noch, oder? Oder hat sich da irgendwas dramatisch geändert?
Nein, überhaupt nicht. Also es passt ja noch immer so zu meinem damaligen Beruf. Da war ja das Genießen eben auch wirklich so angesagt. Ich habe ja, so wie du sagst, Koch gelernt, habe also mehrere Jahre in wirklich großen, ausgezeichneten Restaurants und Hotels gearbeitet und deswegen, also ich genieße das heute sehr, wenn ich irgendwie die Gelegenheit habe, eben gut essen zu gehen oder eben eine schöne Einladung zu haben, auch im privaten Bereich, wo es also viele heutzutage gibt, die wirklich hervorragend kochen. Und das genieße ich dann sehr.
Doch. Du bist ein leidenschaftlicher Gastgeber auch. Ja. Du genießt es wirklich, also im besten Sinne ein Gastgeber zu sein, der seine Gäste verwöhnt und dann auch mal kulinarisch überrascht oder ist dann doch eher Fleischpflanzerl?
Ja gut, das resultiert natürlich auch aus der Zeit von damals, dass ich heute immer noch gerne Gäste habe und auch bewirte. Das geht von bis. Also es ist jetzt nicht immer so, dass man also jetzt so ein 5-Sterne-Menü jedes Mal dann irgendwie auf den Tisch bringt, sondern es kann auch mal irgendwie ganz was Einfaches sein. Jetzt zu dieser Jahreszeit zum Beispiel ein schöner Eintopf oder so, wo man dann sagt, habt ihr Lust, so ganz spontan so eine Runde zusammenruft und sagt, du, ich habe jetzt einen ganzen Topf Eintopf gekocht und wenn ihr Lust habt, kommt einfach vorbei und dann dieses Gesellige da Zusammensein. Das macht's dann eben aus, gerade so in dieser kälteren, dunklen Jahreszeit, wenn man dann eben mit guten Freunden zusammensitzt, da muss es nicht unbedingt jetzt ein großes Menü sein, sondern etwas Deftiges tut's dann auch und das mache ich dann ganz gerne.
Das Gute am Eintopf ist ja auch, dass dann der Koch wirklich auch mit am Tisch sitzen kann, weil es gibt ja nichts Schlimmeres, du wirst eingeladen irgendwo und Gastgeber oder Gastgeberin sind die ganze Zeit in der Küche, weil irgendwie das Soufflé bewacht werden muss oder
ja,
irgendwelche empfindlichen Teile vor sich hingaren, wo man dann Appoint servieren muss und man sieht den Gastgeber den ganzen Abend nicht. Das ist doof.
Da hast du recht, obwohl es ja heute viele offene Küchen gibt. Ne?
Stimmt.
Man ist ja eher dazu übergegangen, die Küche quasi ins Wohnzimmer zu bauen. Und bei uns ist es auch so. Ich habe also auch eine offene Küche zu Hause. Und das sehr gerne, muss ich sagen, weil man dann wirklich, wenn es mal so vorkommt, dass man mal irgendwie in der Küche noch was zu tun hat, dass man doch das Gefühl hat, man ist bei den Gästen.
Man bleibt in Kontakt.
Und ja, ansonsten bin ich da auch sehr praktisch veranlagt, dass ich sage, ich arbeite immer sehr gerne vor und mache dann auch gerne was, was man schon vorbereiten kann, dass man eben eher mehr Zeit für die Gäste dann auch hat.
Du hast gesagt, du hast mehrere Jahre in wirklich auch guten Häusern gekocht. Mhm. 5 Jahre allein im Bayerischen Hof. Jetzt hört man aus Küchen auch weniger schöne Dinge, rauer Ton, zum Teil sogar sowas wie psychischer Druck, der ausgeübt wird auf die vielleicht nicht ganz federführenden Köche und Köchinnen. Hast du sowas auch erlebt?
Also früher war es bestimmt so, also das kann ich garantieren, das war wirklich ein rauer Ton und harte Arbeitsbedingungen. Ich glaube, das hat sich heute so ein bisschen verändert, weil man natürlich auch heute wirklich händeringend nach gutem Personal und nach guten Leuten sucht. Ich glaube, das wird sich heute keiner mehr irgendwie auch gefallen lassen, so dieses Ruppige und diese Gangart. Ich glaube, die musste schon irgendwie geändert werden. Früher ging es bei uns so zu, da kann ich mich noch gut dran erinnern, auch selbst in der Lehrzeit war es wirklich so, dass man also Stunden über Stunden, auch Überstunden gemacht hat und sich dann mal irgendwann traute zu sagen, Chef, darf ich jetzt gehen, weil ich hätte eigentlich schon so und so lang Feierabend. Ja, dann passierte es eigentlich nicht selten, dass du da wirklich eine Ohrfeige bekamst dann. Ne?
Bei dieser
Frage.
Also eine echte Ohrfeige, keine verbale.
Ja klar, nein, also eine richtige. Da ging's noch ein bisschen anders zu, ja.
Ich glaube leider, dass es heute manchmal schon noch so ist, dass die Chef und Spitzenköche sich eben als die Künstler begreifen und dass die unter ihnen arbeiten, Dankbarkeit spüren sollen, dass das auch funktioniert.
Also ich glaube, dass wir mittlerweile, gibt's da eine andere Generation. Also ich kenne noch viele Lehrmeister und viele großartige Sterneköche, die zum Teil auch schon sehr massiv waren.
Ja.
Also die da auch wirklich sehr, sehr, sehr cholerisch waren. Was natürlich auch damit zusammenhing, dass es halt schon ein schweres Amt war, diese Sterne zu verteidigen, dass ja nichts passieren durfte, ja, weil davon ja natürlich alles abhing. Also es ist schon auch so eine psychische Geschichte diesen Spitzenköchen gewesen.
Die haben auch unheimlichen Druck natürlich. Ich kenne auch ein paar Spitzenköche, die gesagt haben, zum Glück bin ich den Stern los. Weil dann dieser Druck wieder ein bisschen
nahe.
Endlich kann ich wieder kochen.
Ja, du musst ihn ja immer wieder verteidigen. Du musst immer wieder gucken, dass du auf diesem Level bleibst. Und das macht natürlich einige auch wahnsinnig nervös. Und nach außen hin auch vielleicht so ein bisschen unfair und auch hart.
Ja. Jetzt weiß ich, dass du ja früher auch ein schüchterner Bub warst am Anfang, also so ins Berufsleben gestartet bist. Wie bist du dann umgegangen mit solchen Kränkungen oder auch mal gerade mit der Ohrfeige in der Küche?
Ja gut, da musste man einfach hineinwachsen. Da gab's nichts anderes. Ich kann mich gut dran erinnern, dass ich habe damals sehr früh meine Lehre begonnen. Ich habe früh also die Schule abgeschlossen gehabt und war dann ziemlich klein gewachsen. Und da sagte damals der Küchenchef oder der Küchendirektor am Münchner Flughafen, damals noch in Riem, habe ich gelernt, der schaute mich dann so an und sagte, naja, also ein bisschen klar bist schon, wenn du überhaupt auf den Herd schauen kannst. Ja. Und das hat sich dann aber in der Lehrzeit, hat sich das dann alles irgendwie ganz schnell gegeben, dass ich also dann wirklich da hochgeschossen bin. Aber es war für mich damals so als im ersten Lehrjahr, das war schon also eine ziemlich harter Brocken, sage ich mal. Ja. Aber man hat sich dann einfach irgendwie da eingefügt. Es war halt so Und somit musstest du da eben durch, ob du wolltest oder nicht. Und ich kann mich erinnern, ich hatte einen sehr strengen Vater. Also muss man sich nicht vorstellen, dass man dann irgendwie
sein Leid klagen
gesagt
konnte.
Hätte, du, das ist voll furchtbar. Und also da hätte es dann geheißen, stell dich nicht so an. Ja? Anderen geht's genauso. Also da hätte ich da überhaupt keine... Da hätte ich gar keinen Zuspruch gehabt. Mhm. Überhaupt nicht.
Also da musstest du durch und hast dich dann ja auch wirklich etabliert, festgekocht quasi?
Ja, nein, es war eine harte Zeit, aber es war auch eine sehr lehrreiche und schöne Zeit. Mhm. Und so habe ich mich dann irgendwie nach oben gearbeitet. Ich habe ja dann nach meiner Lehre, habe ich noch ein Schuljahr gemacht auf der Hotelfachschule in Bad Reichenhall. Und ja, also wenn es mich nicht irgendwann dann auf die Bühne getrieben hätte, wäre ich wahrscheinlich in der Hotellerie geblieben und hätte mich dann, denke ich mal, irgendwann selbstständig gemacht. Ja.
Auch eine harte Branche.
Auch sehr hart.
Wirklich hart.
Jetzt gerade, wo man jetzt eben wieder von 7% auf 19% geht, wo man jetzt schon sagt, das wird viele, viele Gastronomen, wird das eben irgendwie... Ja, ihr Geschäft kosten mitunter. Obwohl ich jetzt auch immer sagen muss, in der Zeit, wo ja alles teurer wurde, wo man ja auch irgendwie, ja, wo man gesagt hat, okay, also als man damals auf 7% runtergeschraubt hat, ist es nicht unbedingt auf den Gast umgelegt worden, so wie man es manchmal verspürt hat. Ne? Jetzt wird es nach oben geschraubt wieder und natürlich werden die Preise auch angehoben. Man hat schon immer das Gefühl gehabt, dass die Lokale und die Restaurants, dass alles voll war. Mhm. Also... Vielleicht wird das wieder jetzt ein Punkt sein, wo vielleicht manche so ein bisschen wieder an zu Hause denken und sagen, jetzt mache ich eine private Einladung. Ja.
Da haben wir wieder den
Sonst
Gastgeber.
Sonst ist man eben irgendwie dann ins Restaurant gegangen.
Ja. Ja, wir hoffen natürlich, dass die Betriebe, du hast gerade gesagt, viele sind, glaube ich, schon in Gefahr durch dieses, durch diese Entwicklung. Und da hofft man natürlich, dass die überleben. Du musst mir eine Geschichte erzählen, Patrick. Warum hat Mireille Mathieu die Fenster geschlossen, als du im Bayerischen Hof Akropolis Adieu gesungen hast?
Jörg, ich habe es nie erfahren, weil ich mich nie getraut habe, sie zu fragen. Ich habe mir immer gedacht, naja, die kann sich eh nicht mehr dran erinnern. Aber das war natürlich so ein einschneidendes Erlebnis für mich damals aus meiner Zeit im Hotel. Ich war damals schon ein riesengroßer Fan von Mireille Mathieu und sie wohnte immer in der gleichen Suite im Bayerischen Hof in München. Und es war eben ein wunderschöner Sommertag. Ich kam in die Küche und die Fenster der Küche gingen genau in den gleichen Innenhof, wo auch ihre Fenster oben im obersten Stockwerk dann eben offen standen. Und dann haben wir gedacht, jetzt machst du so eine Freude und hab dann da rausgesungen und dann flogen alle Fenster zu. Und das hat mir natürlich dann irgendwo, habe ich mir gedacht, Mensch, fürs Leben weiterhin, nimm dir den guten Rat und sei immer zu allen Leuten nett und freundlich. Du weißt nie, wo du sie ein zweites Mal triffst, weil ich sie ja dann später bei mir in meiner Fernsehshow als Stargast begrüßen durfte.
Aber das wäre doch eine fantastische Geschichte gewesen, um es einfach mal ihr zu erzählen und vielleicht zu fragen. Die hat vielleicht gar nicht die Fenster wegen dir zugemacht, sondern weil da, keine Ahnung, eine Wespe am Fenster saß.
Das hätte sie bestimmt so dann mir auch erzählt. Glaube ich. Nachdem ich sie natürlich jetzt öfter getroffen habe und sie natürlich auch so ein bisschen kenne, hätte sie sicherlich eine ganz charmante, vielleicht Ausrede gehabt. Ich weiß es nicht.
Aber vielleicht hat sie sich ja auch veräppelt gefühlt. Ich meine, das könnte ja auch sein. Du bist jetzt im Hotel, hast die Fenster
natürlich.
Und dann trällert irgendein Koch aus der Küche raus an Patrick Lindner. Ja. Dann denkst du so, jetzt.
Nein, ist natürlich alles drin. Ganz werden wir es vielleicht nie aufklären können. Aber es ist eine nette Anekdote für mich auch im Nachhinein gewesen.
Jetzt haben wir also den schüchternen Jungen, der dann nach oben schießt, der selbstbewusster wird, der sich in der Küche und als Koch immer mehr etabliert, der sogar vielleicht die Perspektive hat, später mal Hotel, weil dieses Gastgebersein dir offensichtlich da auch sehr gefallen hat. Wann kam da jetzt eigentlich so stark und mit so einem großen Wunsch dann auch auf die Bühne zu gehen, die Musik dazu?
Ja, das war, also das ist eigentlich so ein langes Thema gewesen. Musik war für mich immer schon etwas Großartiges. Dann habe ich halt auch wirklich den Schlager sehr geliebt. Also ich bin eigentlich auch mit dem Schlager aufgewachsen. Früher war es ja so, dass man also noch Programme hatte, wo ja, also genau wie hier beim SWR, da gab es ja diese wunderbaren Mischprogramme, die man eigentlich manchmal gar nicht ausschalten konnte, weil das Programm einfach so toll war. Mhm. Und da lief halt alles. Also da lief jetzt deutsche Musik, da lief internationale Musik. Die Mischung war einfach fabelhaft. Und das gab es eben auch bei uns in Bayern, auf Bayern 1. Und das war eigentlich der Sender, den meine Eltern immer anhatten. Mhm. Und so bin ich da quasi hineingewachsen in das Ganze. Und wie gesagt, Musik hat mich immer schon interessiert, aber wie du ja vorhin schon sagtest, war ich ein sehr schüchterner Mensch und hab mir das nie vorstellen können, also vor einem Publikum, größer oder kleiner, eben irgendwas aufzuführen. Also es wäre für mich undenkbar gewesen. Und so kam ich halt dann aus der Hotellerie, kam ich dann in die Versicherungsbranche, insofern, dass ich da ins Vorstandscasino dann kam. Mhm. Und das war natürlich auch nochmal ganz spannend.
Dein Vater kam aus der Versicherungsbranche,
mein Vater, ne? Und auch meine Mutter. Ah. Sie arbeitete damals eben bei der Münchner Rückversicherung, mhm, und durch sie kam ich dann an diese Planstelle, kann man sagen. Weil da hast du einfach nie aufgehört. Wenn du diese Stelle hattest, das war eine Lebensstellung. Mhm. Ja. Und ich muss auch sagen, also das war damals wirklich eine der sozialsten Firmen, die ich überhaupt jemals erlebt habe. Gut, ich kam ja aus der Hotellerie, da hat man ja sowieso ganz andere Dinge erlebt. Aber dort war es dann sehr interessant, weil wir die Vorlage hatten, in den 80er Jahren für den Vorstand pro Person 20 Mark Wareneinsatz zu verkochen.
Pro Mahlzeit?
Pro Mahlzeit.
Und pro Kopf?
Es war ja nur für Mittag.
Das waren aber die fetten Zeiten damals.
Und da habe ich gekocht wie in keinem der besten Restaurants vorher. Weil das kann man sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Mhm. Ne? Also 20 Mark damals, das war ungefähr, sage ich jetzt mal, ja, mindestens mal 30 Euro heute.
Ja. Also da konntest du in die Vollen kochen.
Ja, das war schon interessant. Ja. Jetzt hatte ich natürlich auch sehr, sehr viel Freizeit plötzlich. Mhm. Jedes Wochenende frei, jeden Feiertag frei. Und so dachte ich natürlich, ja Gott, da könntest du ja eigentlich jetzt irgendwie was draus machen. Insofern, dass dann eben Freunde zu mir kamen und die sagten, du, ich habe jetzt übers Radio, haben wir also gehört, da wird jemand gesucht, der künstlerische Fähigkeiten hat, musikalisch und schauspielerisch. Und da haben wir uns gedacht, wir haben dich mal da angemeldet zum Vorsprechen. Und dann habe ich die angeschaut und habe gesagt, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Da gehe ich also auf gar keinen Fall hin. Das ist nichts für mich. Ja. Und die haben es aber tatsächlich dann fertig gekriegt, dass ich dahin musste und habe dann da vorgesprochen, wurde sofort genommen und dann war diese Leiterin dieses Theaters, war also total begeistert und sagte, wo haben Sie schon überall gespielt? Und ich habe da gestanden und habe gesagt, noch gar nirgendwo. Und dann sagt sie, aber ich finde das gut, also wir hätten Sie gerne in unserem Ensemble und so. Und dann habe ich gesagt, okay, gut. Dann werde ich mich mal irgendwie auf diese Sache vorbereiten. Mhm. Und das habe ich dann gemacht. Und das waren dann eben einige Jahre, die mir dann sozusagen diese Bühnenangst genommen haben.
Also die hast du dir da natürlich dann abtrainieren können. Hast vielleicht auch ein bisschen gemerkt, wie schön das ist, auf der Bühne zu stehen, Resonanz zu bekommen.
Ich hatte natürlich dann Blut geleckt, das muss ich sagen. Weil sobald irgendwie die letzten Vorführungen waren, wo man ja wirklich so auch über den ganzen Sommer hingeprobt hatte und es wurde ja immer nur dann quasi im Herbst gespielt und dann waren die letzten Aufführungen und dann hat man schon angeklopft und gefragt, gibt's für mich, also im nächsten Stück gibt's da eine Rolle für mich, ja? Und da hast du schon gemerkt, hey, was ist das denn jetzt? Mhm. Ja, du konntest gar nicht mehr loslassen. Und das hat mich dann eben quasi weitergetragen. Ich habe dann auch durch eine frühere Arbeitskollegin habe ich dann eine sehr bekannte Schauspielerin kennengelernt und war dann eben mit ihr auch sehr gut befreundet. Und irgendwann trafen wir zusammen und sie sagte, du, ich war jetzt gerade bei einem Produzenten und der hat einen Titel mit mir aufgenommen. Da sage ich, hey, das finde ich ja ganz interessant auch. Das wird mich auch interessieren. Und dann sagte sie, ja, du, dann rede ich einfach mal mit dem, weil der sucht eh immer neue Leute und das wäre ja vielleicht mal ganz interessant. Und die hat uns dann zusammengebracht und hat uns dann, ich habe dann mit dem einige Sachen ausprobiert und so kam ich dann eben auf diese musikalische Schiene.
Aber das war noch nicht Jean Frankfurter, oder war der es schon?
Nein, das war nicht Jean Frankfurter, derjenige hieß Gok Seidel. Und den kennt man heute eigentlich gar nicht, war aber der Entdecker von Niki und hatte damals den großen Titel, den Anfangstitel für sie geschrieben, Servus, mach's gut. Ja, das war so das erste Ausprobieren mit ihm. Ich traf ihn dann nach einigen Wochen wieder, wo er dann sagte, naja, also ich muss dir leider sagen, ich habe das jetzt alles verschickt und habe also keine Resonanz. Und somit ist es leider so, dass ich für dich nichts tun kann. Und dann sagte ich, ja gut, also ich habe mir da jetzt nichts Großes ausgemalt. Und deswegen war das für mich jetzt kein Problem.
Aber war da, also dass du die Bühne geliebt hast, das war ja der erste Schritt, dann kam die Musik dazu. Wenn du das damals gewichtet hast, Bühne, Musik, war die Musik da überhaupt schon so wichtig? Oder wolltest du dich einfach zeigen?
Naja, die Musik war schon wichtig. Also ich muss schon sagen, aus heutiger Sicht, es war schon etwas in mir, was mich so ein bisschen angetrieben hat. Ja, und das war schon die Musik, muss ich sagen, ja. Und die Margot, die Schauspielerin, die kam damals zu mir und sagte, du, die Sachen, die du da jetzt gemacht hast, die waren wirklich super. Du musst da unbedingt weitermachen. Jetzt bin ich auch auf eigene Faust dann ins Studio gegangen, wusste natürlich nicht zu dem Zeitpunkt, was so ein Studio auch kostet. Ja. Und dann haben wir gedacht, na, das kann ich ja gar nicht zahlen, das ist ja Wahnsinn. Und dann haben wir dann so einen Sonderpreis gemacht. Ich bin dann ins Studio, damals gab es von der Hansa so Playback-Platten. Mit den neuesten Titeln, auch im Schlagerbereich. Und da habe ich dann Rocky von Frank Farian aufgenommen. Ja. Ja. Und das war dann so eine Art Visitenkarte für mich. Irgendwann rief sie mich dann an und sagte, du, nimm heute deine Sachen mit, komm zu mir ins Theater, denn heute kommt der Chef vom Bayerischen Rundfunk. Und sage ich, okay, gut, mache ich. Ja, und dann hat sie uns also da vorgestellt und dann ist man so ins Gespräch gekommen und da bin ich dann zum ersten Mal so ein bisschen weitergereicht worden und landete dann bei Jean Frankfurter und Irma Holder. Und das war natürlich der größte Glücksfall für mich überhaupt.
Absolut. Ja. Und das hat ja dann dich, das war 1989, ne? Grand Prix der Volksmusik,
Platz 2. Das war 1988, da haben wir dann den ersten Titel produziert.
Der Vorentscheid war dann da.
Und 89, also Ende 88, kam dann der Jean Frankfurter zu mir und sagte, du, ich habe jetzt einen Titel geschrieben, den habe ich jetzt eingereicht beim Grand Prix der Volksmusik. Und ich guckte ihn so an und dachte, da will ich doch eigentlich gar nicht hin. Also volkstümliche Musik war jetzt überhaupt nicht in meinem Kopf. Ja. Ja. Schlager war ja meins. Ja. Und ja,
im Endeffekt ist natürlich ein interessanter Punkt, weil da hat dich jetzt der berühmte Jean Frankfurter natürlich auf so ein Gleis gesetzt, das jetzt, wie du gerade gesagt hast, jetzt zunächst mal gar nicht deins war. Und das hat ja bei manchen Künstlern auch schon auch ins Verderben geführt, weil die dann auf so einer Schiene bleiben mussten, die sie gar nicht leben wollten und konnten. Hast du dieses Fremdeln auch gehabt oder hast du gesagt, ja, komm, ja, jetzt einfach los?
Ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass er da wirklich unglaublich versiert ist und auch eine große Ahnung hat. Also er hat schon ganz genau gewusst, was er mit mir macht. Und als ich dann im Studio stand und habe diesen Titel, Die kleine Tür zum Paradies, aufgenommen, da war mir sehr schnell klar, hey, das ist ja was dir unheimlich liegt. Ja? Und das habe ich selber dann schon auch gespürt und wusste auch dann ganz genau, wo er mit mir hin wollte. Das war dann sehr schnell alles ganz in Ordnung. Und es war natürlich auch für mich wirklich das größte Sprungbrett.
Absolut.
Was man sich nur vorstellen kann.
Nur wenn man halt auch so aus der Theaterwelt kommt, die ja auch so ein eigenes Selbstverständnis hat und vielleicht auch manchmal so eine gewisse Arroganz gegenüber anderen Kunstformen. Und dann sagt man, ich mache jetzt Volksmusik oder volkstümliche Musik. Gab es da dann Leute, die gesagt haben, wo bist denn jetzt unterwegs, Patrick? Nee,
da hatte ich eigentlich überhaupt keine Berührungspunkte insofern. Mhm. Auch niemand, der jetzt von außen kam und sagte, was machst denn du jetzt da? Nee, also am Anfang war es ja natürlich noch so, dass das kaum jetzt so jemand mitkriegte. Aha. Ja. Und dann, als ja diese Vorentscheidung zum Grand Prix war und ich ja da schon unter den ersten Fünfen war, die dann in die Endausscheidung gingen, da war natürlich schon dann was passiert, wo man dachte, wow, was ist denn das jetzt auf einmal? Ja, und es war ja damals die erste große Samstagabendsendung, die ich dann machte in Leverkusen, wo ich ja auch Frau Reiber dann kennenlernte, was also wahnsinnig aufregend war. Und und dann muss ich sagen, habe ich mich eigentlich so hineinfallen lassen. Mhm. Und dann ging das auch los. Also das war ja dann wirklich, es ging dann von 0 auf 100. Du konntest dann auch gar nicht mehr drüber nachdenken.
Wahrscheinlich,
weil du musstest dann irgendwie da mit, ja. Und alles andere war dann irgendwie vergessen.
Jetzt haben wir vorher kurz, du hast deine Eltern angesprochen, beide in der Versicherungsbranche, also ganz bodenständig und natürlich wahrscheinlich auch auf Sicherheit bedacht, wie die Generation damals ja war. Und dann sagt der Bub dann irgendwann, also ich bin da mal weg, ich mach jetzt Musik und die Versicherung lasse ich mal schön hinter mir. Wie haben die reagiert?
Ja, mein Vater war ganz furchtbar enttäuscht und hat gesagt, du kannst das kannst du doch nicht machen. Du kannst doch jetzt nicht wegen sowas, kannst du doch nicht deinen Beruf aufgeben, diese Stellung. Ja. Und meine Mutter entgegen sagte, du machst es jetzt. Ja, das ist jetzt diese Chance, die musst du jetzt irgendwie beim Schopf packen. Und ich habe ja dann Anfang 89 stieg ich ja da ein in diese Musikgeschichte. Dann war im April war die Vorentscheidung. Nach dieser Vorentscheidung zum Grand Prix war ich so unglaublich viel unterwegs dann und schon so gefragt, dass ich also bis Sommer schon meinen ganzen Jahresurlaub aufbrauchen musste, weil ich weiß gar nicht anders ging. Und dann habe ich eben gesagt gehabt, gut, ich warte jetzt diese Endausscheidung ab und guck mal, wo ich lande und wie der Zuschauer so reagiert. Und da war es halt so, dass ich mit einem Punkt Unterschied zum ersten Platz, den ja damals Stefan Ross machte, dass ich den zweiten Platz belegt habe und habe dann eben gewusst, gut, das kann eigentlich gar nicht schief gehen.
War das wirklich so, dass du dachtest, okay, jetzt schneide ich wirklich hinten das Seil durch und spring da, weil man dir auch vielleicht irgendwie prognostiziert hat, Patrick, das geht so weiter, du kannst davon leben, weil das ist ja schon ein Schritt.
Ja, nee, also gut, ich meine, ich war damals natürlich sehr euphorisch auch, aber auch zu einem Zeitpunkt, wo ich mir dachte, okay, also ich glaube, ich kann das wagen. Immer im Hintergrund, du bist ja in der Hotellerie, du hast was Gescheites gelernt, du kannst immer noch mal irgendwie zurück, wenn es sein müsste.
Ja, stimmt.
Also jetzt sagte man mir auch dort bei der Münchner Rück, also wir bedauern es sehr, dass Sie jetzt gehen und wenn es auch immer sein soll, wir haben immer offene Türen für Sie. Mir war das natürlich klar, wenn die Stelle weg ist, dann ist sie weg. Ja, und fand es trotzdem sehr, sehr nett, dass Sie mir da noch irgendwie dann also ein bisschen diese Sicherheit mitgegeben haben. Naja, und mittlerweile sind es jetzt im nächsten Jahr 35 Wahnsinn. Jahre.
Wahnsinn.
Und ich hätte es nie gedacht, ehrlich gesagt,
damals. Nee, aber wenn man mal, also wir haben gesagt 88, 89 und dann 91 stehst du bei der Bambi-Verleihung neben Audrey Hepburn und H.P. Kerkeling und bist total angekommen bei den ganz Großen und hast dich da manchmal noch zwicken müssen? Bin ich wirklich?
Also die Bambi-Verleihung war damals für mich wie, das war so un... ja, so unwirklich.
Ja.
Ja. Das war für mich als junger Künstler, der jetzt gerade mal 2 Jahre in dem Geschäft war, war das einfach unwirklich. Man muss natürlich dazu sagen, dass damals die Bambi-Verleihung auch noch sehr viel exklusiver war. Also viel kleiner, in einem kleineren, exklusiven Rahmen. Und das war für mich wirklich wie in einem Film, wie in einem Hollywood-Film, muss ich sagen. Denn ich stand plötzlich zwischen Claudia Schiffer, Karl Lagerfeld, Udo Jürgens, der die Laudatio damals für Patricia Kaas hielt, die ja später dann ein riesen französischer Star wurde, und Siegfried und Roy waren mit dabei. Herr Schäuble hatte gerade sein Attentat hinter sich und bekam auch in dem Jahr eben den Bambi und dann eben Audrey Hepburn. Wahnsinn. Was natürlich Wahnsinn war. Ja. Also mit Harpe war ich schon einige Zeit befreundet, und deswegen war er so der einzige Pol für mich, wo der jetzt nicht so ganz fremd war, wo ich mich noch so ein bisschen festhalten auch, konnte.
Ja.
Was aber eben auch sehr aufregend war, weil er damals gerade eben zu dem Zeitpunkt von Rosa von Braunheim eben zwangsgeoutet wurde. Ja. Und ja, da war es für ihn, das war damals keine sehr leichte Zeit auch für ihn. Aber ich war froh, dass er da war und dass ich mich da so ein bisschen dran festhalten konnte.
Es ist natürlich interessant, dass du das ansprichst. Du hast damals mitbekommen, was das mit Harpe gemacht hat, dieses Zwangsouting. Und du bist dann quasi in dein Jahrzehnt gestartet. Warst aber damals natürlich... Du bist, glaube ich, ich weiß nicht, wann hast du gewusst, dass du schwul bist?
Ja,
und hast
also schon natürlich viel früher. Mit 18 habe ich mich bei meinen Eltern geoutet.
Ja. Und hast gewusst, du gehst jetzt in deine Karriere, ohne das zu sagen, ohne dich
gut,
zu outen.
Das ist natürlich auch so eine Geschichte, die quasi ein bisschen aufwendiger ist, weil man natürlich so ist, wie man ist. Und dann steht dir so eine Karriere bevor. Dann hast du also ein Autorenteam, das also wirklich außergewöhnlich toll ist. Und dann hast du die ersten Erfolge und es geht alles super gut. Und dann kriegst du natürlich auch gesagt von all den Leuten, die mit dir zusammenarbeiten, und da geht es ja auch finanziell um ein bisschen was, da kriegst du gesagt, du, hör zu, du bist aber hier nicht so offen mit deiner Aussage und. Mhm. Also du warst da schon angehalten, ja, den Mund zu halten, ja. Was natürlich unheimlich schwierig ist in mancher Situation, und dann eben irgendwie so dieses Doppelleben zu leben und dann im Nachhinein auch die Watschen aushalten zu müssen, dass man eben sagt, du, der hat uns ja angelogen die ganze Zeit. Ja, also das waren schon Dinge, wo ich sage, aus heutiger Sicht, so wie ich dadurch alles dann durchgeschubst wurde und mit allem irgendwie auch fertig werden musste, das war schon ein gewaltiger Weg, der mir aber später, heute, unglaublich viel Selbstbewusstsein und Kraft gegeben hat, das ich natürlich früher nicht hatte.
Ich glaube, dass du da auch total stolz auf dich sein kannst, weil du das alles so überstanden hast. Aber ich stelle mir diese 10 Jahre vor, in denen du ja unheimlich erfolgreich warst. Da kam eine Fernsehshow nach der anderen und du warst Projektionsfläche, natürlich vor allem für die Träume Frauen allen Alters, die gesagt haben, ach, der Patrick und so. Ne? Und das Geschäft, das war ja auch tatsächlich, weil du gesagt hast, ging ja auch um Geld, das war das Geschäftsmodell in einer knochenkonservativen Branche natürlich auch. Und dieses Doppelleben auszuhalten, so lange. Was war das für ein Versteckspiel zum Teil?
Ja, es war natürlich nicht unbedingt sehr angenehm und auch nicht leicht, weil du natürlich so nach außen hin warst du ja so der Traumschwiegersohn.
Ja.
Die Mädels, da kann ich mich gut dran erinnern, wenn wir dann oft so unterwegs waren, dann warst du auf irgendwelchen Kreuzfahrten engagiert. Da gab's Frauen, die haben ihre Hochzeitskleider mit an Bord genommen, weil die fest der Meinung waren, dass wir jetzt eben auf dieser Tour vom Kapitän dann getraut werden können.
Feier.
Also Da gab es auch ganz schlimme Szenerien dann, mhm, in dem Moment, wo die Bild-Zeitung mich ja dann auch auf diese Art und Weise dann geoutet hat, dass viele Frauen, Mädels, also todtraurig waren, mhm, und wirklich so dann da standen, der hat uns ja die ganze Zeit nur belogen und, mhm, und ja, also es war schon.
Hast du dich selber denn, hast du dich selber denn dann auch als Lügner gefühlt, weil du natürlich das ja auch in Kauf genommen hast, dass die Frauen dich so toll, mhm, fanden, und wie gesagt, das war ja also das Geschäftsmodell.
Als Lügner, glaube ich, habe ich mich jetzt nicht unbedingt gesehen, aber es hat mir halt im Innersten auch wahnsinnig leid getan und auch zum Teil wehgetan, ja, dass Menschen dann eben so auch reagiert haben und mit ihren Gefühlen dann natürlich, mhm, verletzt waren. Mhm. Das ist ganz klar. Ab dem Zeitpunkt begann dann eben eine neue Phase, wo ich mir quasi dieses Vertrauen meiner Fans und meines Publikums wieder von Neuem erarbeiten musste. Mhm. Ja? Ich meine, es gab natürlich auch wirklich viele, Gott sei Dank, die sagten, das ist mir ganz egal. Also, ja, ne, ich habe da überhaupt nichts damit am Hut und ich mag seine Musik und mag das, was er also irgendwie im Fernsehen präsentiert. Und ja, und da bekam ich natürlich auch auf der anderen Seite wiederum viele Briefe von jungen Menschen, die mich unglaublich stark gemacht haben, wo ich mir dann im Nachhinein dachte, schau mal, alleine dafür war es das jetzt eigentlich schon, mhm, wert, dass es so gekommen ist. Wie manche mir schrieben, ich sitze gerade mit meiner Oma, bin ich gerade gesessen, wie immer haben wir ihre Show angeschaut und meine Oma äußerte sich dann dazu so, dass sie sagte, mir ist es egal. Und ich schaue seine Sendungen nach wie vor gerne und ich finde ihn einfach großartig und daraufhin schrieb so ein 18-Jähriger mir, mhm, ich bin mit meiner Oma zusammengesessen und habe auf einmal gemerkt und mitgekriegt, wie sie drauf ist und wie sie denkt. Mhm. Und das hat mir den Mut gegeben, mich bei ihr zu outen und mit ihr darüber zu reden. Hätte ich sonst nie geschafft. So. Mhm. Ja. Und da sagst du halt, ja, Wahnsinn, toll. Also das ist so, aus diesen ganzen Situationen heraus hat sich das dann so ergeben, dass ich natürlich mich mehr, also habe mir da mehr Kraft, mhm, dann eben geholt aus solchen Dingen, als ich sie vielleicht brauchte auf der anderen Seite, weil ich einfach irgendwie wieder so kämpfen musste.
Mhm. Ich merke, dass dich das emotional bewegt, wenn du es jetzt erzählst.
Ja, weil es einfach schon was ist, wo ich sage, auch heute noch, das sind so diese zwischenmenschlichen Sachen, die halt einfach auch wirklich wahnsinnig, ja, wichtig sind. Und die mich dann auch später dazu gebracht haben, dass ich eben vor 10 Jahren diese Stiftung gegründet habe.
Ja. Eine Stiftung, die sich, glaube ich, gerade an junge Menschen wendet, die sexuell sich orientieren oder dann vielleicht auch outen möchten, aber sich da auch hilflos fühlen, vielleicht auch das Gefühl haben, sich verstecken zu müssen.
Ja.
Ist das Anliegen, dass du die stärkst?
Das hat mich natürlich sehr an meine damalige Zeit erinnert und auch an Peters
Dein Mann?
Outing, mein Mann, wo wir damals sagten, das kann ja gar nicht sein, als wir erfahren haben vor 10 Jahren, dass es immer noch eine doch höhere Zahl an jungen Leuten gibt, die sich das Leben nehmen, weil sie damit nicht fertig werden, mhm, mit niemandem sprechen können, eine wahnsinnige Panik haben, sich ihren Eltern zu öffnen. Und da haben wir gesagt, das kann ja gar nicht sein, dass das in der heutigen Zeit immer noch so ist. Und das war eigentlich so der Beweggrund dann zu dieser Stiftung. Und wir kamen ja noch aus einer Zeit, wo wir also wirklich zum Arzt geschickt wurden, ja, wo dann der Hausarzt vor dir sitzt und mit einem dicken Buch und liest da einige Sachen draus vor und gibt dir also zu begreifen, ja, also man sollte sich das nochmal ganz genau überlegen, weil man wird's nicht so ganz einfach haben dann im Leben, ne? Und wenn du da später so drüber nachdenkst,
ist unfassbar. Sagst,
das kann ja gar nicht sein. Das ist unfassbar, ich meine, es ist ja nicht so, dass sich jemand ausgesucht hätte, dass man das jetzt halt irgendwie dann modetechnisch vielleicht mit so einbaut, weil man sagt, oh, das ist jetzt ganz nett oder so. Ja.
Also, aber haben dich deine Eltern damals, war das die Reaktion deiner Eltern, dich zum Arzt zu schicken, sondern mit dem Jungen stimmt was nicht?
Nein, das war so.
Schauen Sie mal, Herr Doktor.
So. Das war tatsächlich so. Und auch in der Hoffnung und in dem Glauben, dass ich dann da von zurückkomme und dass das dann alles anders wird. Ja? Und diese Dinge, um die zu vermeiden, ja, und das ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass es sowas nicht heute auch noch gibt zum Teil, ja, haben wir dann eben gesagt, man muss da was dagegen tun. Ich habe mich immer schon für gewisse Sachen stark gemacht, habe mich immer eingesetzt für humanitäre Sachen, wenn es irgendwie drum ging, da mit der Öffentlichkeitsarbeit dann eben auch dahinter zu stehen. Und das war dann so ein Ding, wo ich gesagt habe, Mensch, das ist etwas, das hat dich selber betroffen oder hat uns betroffen. Ja, das ist heute noch ein schwieriges Thema zum Teil. Und dafür will ich mich jetzt stark machen. Mhm. Und dann habe ich die Leute in München kennengelernt. Meine Stiftung ist eben in der Stiftungsverwaltung der Stadt München auch angesiedelt. Auch bei der Regenbogenstiftung. Und da habe ich die Diversity kennengelernt. Viele ehrenamtliche junge Leute, die also wirklich grandios da arbeiten und die also ein tolles Schulprojekt entwickelt haben, wo es darum geht, dass man einfach mal über diese Sache auch spricht mit jungen Menschen, weil wir einfach in allen Lebenslagen immer wieder erfahren, dass du nur mal drüber reden musst. Ja, aber wenn das alles irgendwie unter den Teppich gekehrt wird, dann kriegst du nämlich nur genau das mit, was zu Hause in der Familie besprochen wird. Und da kommt der Vater nach Hause und sagt dann, du, wir haben heute einen neuen Arbeitskollegen gekriegt oder eine Arbeitskollegin. Ich glaube, das ist also eine schwule Sau oder so. Ja, also solche Ausdrücke gibt's heute noch wirklich sehr, sehr oft, leider Gottes. Und so durch dieses Schulprojekt sind die Jugendlichen dann so weit, dass die sagen, hör mal zu, da möchte ich jetzt gerne mal mit dir drüber reden. Mhm. Weil ich habe das ganz anders jetzt erfahren. Ich habe da auch andere Geschichten gehört. Und mir ist es ganz wichtig, dass ich mit dir darüber rede.
Dass man so in die Familie dann bringt und das dann so öffnet. Das
und Thema. So entwickeln sich ganz andere man ist viel offener. Mhm. Die ganzen jungen Leute gehen heute viel offener mit diesen Themen um, weil sie es einfach irgendwann mal, weil man einfach mal drüber geredet hat, ja, was wahnsinnig wichtig ist. Und das ist nicht nur in dem Punkt so, es ist in allen anderen Sachen, wie wir es jetzt gerade auch erleben, politisch gesehen, auch was das Judentum betrifft und. Mhm. Ja, das sind immer so Sachen, wo du sehr viel von zu Hause schon mal irgendwie so als Kind schon mal ausgerichtet wirst. Mhm. Ja. Und deswegen war uns eben dieses Schulprojekt wahnsinnig wichtig.
Ich glaube auch, es ist wirklich gerade wichtiger denn je. Du hast ja gerade selber gesagt, es gibt so viele Themen gerade.
Ja.
Und wo auch wieder so eine Verrohung zu spüren ist.
Ja, unbedingt. Muss man da schauen, dass man eben dagegen hält. Und es geht ja im Großen und Ganzen, geht es wirklich es geht um die Menschlichkeit. Mhm. Allgemein. Wo man heute oftmals das Gefühl hat, diese Menschlichkeit, die bleibt wirklich oft auf der Strecke. Und jetzt zum 10-Jährigen habe ich jetzt gerade vor kurzem eben ein Charity-Dinner in München gehabt. Also wirklich großartig aufgezogen. Und das war das erste Mal, dass wir jetzt sowas gemacht haben für die Stiftung. Und das war einfach fantastisch zu sehen, dass wir im Endeffekt 100.000 Euro einsammeln konnten. Mhm. Und das ist schon gewaltig gewesen. Mhm.
Also du hattest diesen Bruch, das war 1999 eben, du hast gesagt, das war ja ein Zwangsouting auch bei dir. Hast da was Gutes draus gemacht, auch jetzt für andere. Würdest du trotzdem sagen, wenn du so zurückschaust auf deine Karriere, du hättest von Anfang an rausgehen sollen oder hättest du dann die Karriere gar nicht machen können, weil deine Manager gesagt hätten, sorry Patrick, dann bist du für uns der Falsche.
Wahrscheinlich wäre doch alles anders gekommen. In gewisser Weise glaube ich schon auch daran, dass es Ja, es gibt schon immer irgendwas Höheres, was dich lenkt und führt und was dir irgendwie so ein bisschen den Weg vorzeigt. Natürlich ist mir heute klar, dass ich da in etwas reingegangen bin, was mir auch ein Herzenswunsch war, wo du halt im Endeffekt sagst, du kannst es dir jetzt da deswegen, wegen deiner persönlichen Geschichte, kannst du dir das jetzt nicht kaputt schlagen. Mhm. Ja? Also ich glaube, im Endeffekt ist alles, so wie es gelaufen ist, auch gut gelaufen. Mhm. Ich rückblickend muss ich natürlich auch sagen, mit dieser Outing-Geschichte ist natürlich bei mir auch ganz, ganz viel geschäftlich dann zusammengebrochen. Mhm. Also da hat es schon ein Riesenloch gegeben, wo du denkst, naja, weißt ja nicht, wie das dann vielleicht alles anders verlaufen wäre, wie das gekommen wäre. Aber aus heutiger Sicht, sage ich mal, war alles wirklich in Ordnung, so wie es war. Und für manche Dinge muss man dann eben auch einen gewissen Preis bezahlen. Mhm. Das ist ganz klar. Aber ich bin unglaublich dankbar und glücklich und auch zufrieden mit dem heutigen Stand, wo ich also viele Menschen heute um mich habe, auch viele Fans, einen Großteil meines Publikums, die neben mir stehen und sagen, ich habe den größten Respekt dafür. Mhm. Ja.
Also allein kein Versteckspiel mehr zu haben, so leben zu können, wie man das fühlt und möchte, das ist doch jeden Geldbetrag wert. Also würde ich sagen.
Das stimmt. Nee, das ist wirklich so. Also da bin ich auch heute natürlich, da bin ich heute natürlich anderer Meinung, wie es damals vielleicht noch der Fall war, wo du ja so ein bisschen reingezwungen wirst dann in so eine Situation. Und ich habe natürlich sehr vieles auch erlebt in all diesen Jahren und Jahrzehnten, wo ich heute viel offener natürlich durchs Leben gehen kann, wo es sehr, sehr viele Menschen gibt, die mir dann in den Jahren auch immer wieder Briefe geschrieben haben, wo es darum ging, auch ich erinnere mich da an eine Frau, die gerade in Rente gegangen war und die sagte, Mensch, Herr Lindner, ich muss Ihnen jetzt diesen Brief schreiben, weil ich einfach irgendwie über mein Leben nochmal so nachgedacht habe. Und heute bin ich in Rente. Heute traue ich mich, offen darüber zu reden, was ich vorher nie geschafft habe. Heute bin ich natürlich in einem Alter, wo ich wahrscheinlich auch niemanden mehr kennenlerne, ja, so leicht oder überhaupt. Und du sitzt dann vor seinem Brief und denkst dir, warum muss man sein ganzes Leben irgendwie so beiseite schieben? Warum kann man nicht so leben, wie man leben möchte? Ja? Und das hat mich sehr traurig gemacht, muss ich sagen. Ja.
Aber man merkt, dass du da trotzdem, auch wenn es da jetzt wahrscheinlich nicht mehr zu einem anderen Leben führen kann, natürlich, dass du schon so ein Mutmacher warst oder bist.
Das muss auch, glaube ich, so sein. Mhm. Also das ist natürlich auch heute mein Verlangen und auch mein Weg, wo ich sage, natürlich, also ist es für mich immer wieder wunderbar zu sehen, dass es heute viele junge Leute gibt, die also ein tolles Selbstwertgefühl entwickeln, die ganz anders ins Leben hinausgehen, ohne sich irgendwie ducken zu müssen, ohne irgendwie jetzt Angst zu haben vor irgendetwas, sondern gestärkt und frei mit ganzem Herzen ins Leben hineingehen. Und so soll es ja eigentlich auch sein. Das macht mich sehr glücklich und sehr froh auch. Ja.
Und jetzt bist du seit über 30 Jahren auf der Bühne und Anfang Januar kommt ein neues Album raus. Also hast du noch überhaupt keine Lust aufzuhören und zu sagen, ich ruhe mich mal aus auf dem, was war. Du hast noch richtig Lust, das merke ich auch jetzt, daran, wie du hier sprühst.
Ja gut, also ich kann wirklich getrost sagen, dass ich meinen Beruf heute noch viel lieber ausübe als vielleicht zur Anfangszeit oder zu einer gewissen Zeit. Ich bin heute viel gelassener und habe so vieles Wunderbares auf das ich heute irgendwie so zurückgreifen kann. Mhm. Wenn ich überlege, was ich alles machen durfte in all den Jahrzehnten, auch mit meinen eigenen Fernsehshows, dass ich noch das große Glück hatte, die wirklich großartige Showzeit der damaligen Zeit noch so mitzuerleben, dass ich noch mit so vielen großen Persönlichkeiten zusammenarbeiten durfte und mir dann natürlich auch sehr vieles abschauen konnte, kann ich heute aus so vielen Schubladen etwas ziehen, wo ich merke, das macht meinem Publikum heute so Spaß, ja, dass ich jedes Mal von der Bühne gehe und mit so einer Zufriedenheit und so einem Glücksgefühl, ja, zurückblicke und die Leute gehen da raus und sagen, Mai war das heute schön. Das ist toll. Das macht einfach unheimlich viel Spaß. Mhm. Und natürlich so in all den Jahren, wo natürlich auch so ein gewisser Druck dahinter steht, wo du natürlich dann auch deine eigenen Fernsehsendungen hast, wo du jetzt Gastgeber bist, wo aber so vieles auf dir lagert, dann auch die Einschaltquote und. Ja. Da kamen natürlich dann auch noch diese persönlichen Sachen dazu, wie eben das Outing, wo natürlich nicht dir jeder so wohlgesonnen war.
Die Branche ist schon auch gnadenlos.
Also da musstest du schon wirklich Gas geben. Und heute kann ich mich da hinsetzen und sagen, okay, kommt doch. Ja? Also ich bin da ganz gelassen und ich ziehe das einfach so aus dem Hut heute. Und das macht einfach Spaß. Das ist etwas, was ich unglaublich schätze und worüber ich auch sehr, sehr dankbar bin. Und gerade jetzt mit dem neuen Album im nächsten Jahr, am 5. Januar erscheint es. Das ist nochmal so ein Meilenstein jetzt. Schon in einer Zeit, wo man sagt, okay, das sind ja jetzt schon immerhin 35 Jahre. Aber mit jungen Autoren heute zu arbeiten, mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten, immer noch vorne mit dabei zu sein, mit den wirklich auch heute Großen zu spielen und daneben zu stehen, das ist eben das, was das Ganze dann natürlich nochmal einfach schöner macht. Ja. Und es bestätigt mich auch natürlich in so mancher Hinsicht, dass ich sage, hey, es war eigentlich nichts, gar nichts war verkehrt, was ich gemacht habe. Ja. Und man merkt auch da, dass die Qualität nach außen hin schon immer wieder irgendwie auch einen Ausschlag gibt. Mhm. Ja. Man erlebt heute sehr vieles in unserer Showbranche und gerade auch musikalisch, dass man sich manchmal denkt, naja, also irgendwie habe ich so das Gefühl, das wäre früher nicht im Radio gelaufen. Ne? Und genauso ist es dann umgekehrt, dass gewisse Dinge, die einfach qualitativ sehr gut gemacht sind und hochwertig sind, dass die auch immer noch honoriert werden und eben doch eher weiter nach vorne kommen als die anderen Sachen.
Ja. Patrick, vielen Dank, dass du da warst. Großen Spaß gemacht, nochmal ein bisschen zu schauen auf die wichtigsten Stationen und wirklich einen ganz, ganz zufriedenen Patrick Lindner hier zu sehen und zu hören.
Danke.
Dir und euch alles Gute. Dankeschön.
Vielen Dank, auch dir.
Assenheimers Promi Talk, jede Woche neu in der SWR 4 App und natürlich in der ARD Audiothek. SWR 4, da sind wir daheim.